Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Das Schmerzensschöne an der Nostalgie ist ja gerade das Nicht-Wiederhaben-Können, lesen wir in der Tageszeitung Die Welt. Und wenn man es dann doch versucht, ist es, als ginge man mit einer alten Liebe ins Bett. Genau dieses Gefühl stellt sich gerade in Deutschland ein, wenn man die gute alte Glotze anschaltet. Den Fernsehsex mit dem Ex beschreibt Claudia Tischke in der Süddeutschen Zeitung so: ProSieben holt die Stefan-Raab-Show TV Total zurück. Das ZDF holt Wetten, dass mit Gottschalk zurück und nach der ersten Sendung vielleicht jetzt sogar öfter. RTL holt HP Kerkeling zurück. Jan Hofer ist auch schon zurückgeholt. Man mag sich gar nicht vorstellen, wie das noch weitergeht. Bei ProSieben hat man sich zumindest einen neuen ins alte Format von TV Total gesetzt. Doch im Berliner Tagesspiegel meldet Markus Ehrenberg ausgerechnet dazu Zweifel an. Kann ein Sebastian Puffpaff einen Stefan Raab vergessen lassen? Puffpaff gilt als politischer Kopf, hat seine Wurzeln im traditionellen Kabarett. Das erste Bühnenprogramm des studierten Politikwissenschaftlers beschäftigte sich 2007 mit der Wiedervereinigung und dem Konflikt zwischen Ost- und Westdeutschen. Nicht umsonst ist Dreisat Puffpaffs Haussender, so Ehrenberg. Und etwas unfreundlicher ausgedrückt heißt das: Ist Puffpaff zu schlau für ProSieben? Die ersten Opfer fordert diese Retrowelle auch noch, ausgerechnet dort, wo der Privatsender Neues ausprobierte. Leidtragende sind Linda Zervakis und Matthias Obtenhövel. Deren schwächelndes Infotainment-Format rückt aus der Primetime am Montagabend auf den Mittwochabend hinter das einstündige TV Total mit Sebastian Puffpaff. Das hatten sich Zervakis und Obtenhövel nach ihrem Abschied von der ARD anders vorgestellt. Eine Wiederholung des Originals in einem anderen Medium ist auf dem Buchmarkt zu erleben. Nachdem Barack Obama und Bruce Springsteen jeder für sich schon sehr erfolgreiche Bücher geschrieben hatten, plauderten sie sich auch noch gemeinsam durch einen millionenfach gestreamten Podcast, den es nun wiederum abgetippt als Buch zu kaufen gibt. Das riecht bei aller Nostalgie dann doch nach Geldmacherei und Andreas Busche spricht im Tagesspiegel folgendes Urteil: Das Buchformat hat gegenüber dem Podcast nur einen klaren Nachteil. Okay, zwei. Den Podcast konnte man beim Kochen oder auf dem Peloton im Hintergrund mitlaufen lassen. Aber es fehlt einem auch der unnachahmliche Sprachduktus Obamas, der schon als Präsident seine Alleinunterhalterqualitäten bewiesen hat. Dafür wirken die transkribierten Gespräche konzentrierter, weil sie ohne die Popstar-Aura auskommen müssen. Und ob es das dann wohl wieder als Hörbuch gibt, fragen wir uns an dieser Stelle, gelesen vielleicht von Gerhard Schröder und Marius Müller-Westernhagen? In der Neuen Zürcher Zeitung entdecken wir den nächsten Baden, der aus alt neu macht. Paul McCartney erinnert sich in einem Buch an 154 seiner Songs und schreibt damit auch eine Art Autobiografie, stellt Viola Schenz fest und erklärt uns, warum es zu einer richtigen Autobiografie nicht reichte. Für eine Autobiografie habe er nie Zeit gehabt, weil er ständig mit Komponieren, Produzieren und Auftreten beschäftigt gewesen sei, erklärt McCartney als bekennender Workaholic im Vorwort. Ihm fehle es außerdem an Tagebüchern. Was ich habe, sind meine Songs und eigentlich erfüllen sie denselben Zweck. Sie umfassen mein ganzes Leben. Und bei dieser Art Autobiografie bekommt man dann solche Hintergrundinformationen präsentiert. Zu Back in the USSR erzählt er, welchen Einfluss die Beach Boys auf die Beatles hatten. Natürlich haben die Beach Boys umgekehrt auch von uns geklaut. Alle haben ständig von allen geklaut. Das Ganze war ein Kreislauf. Apropos Kreislauf. Die 874 Seiten mit 650 Abbildungen kosten 78 Euro. Und wer da nicht die Weihnachtsglocken läuten hört, der hört vermutlich gerade sehr laut die Beatles.